Liebe Geschwister, in unseren Passionsandachten in diesem Jahr sind wir dem Weg Jesu nach Golgatha gefolgt, indem wir gehört haben, was Matthäus uns darüber berichtet. Heute mit der Lesung aus Matthäus 27 und Sonntag mit Matthäus 28 gehen wir diesen Weg weiter bis ans Ende. Und ich möchte euch fragen, ist es euch aufgefallen eben beim Hören? Kaum ein Wort über ihn. Habt ihr es gemerkt, als uns der Karfreitags- und Karsamstagsbericht aus dem Matthäusevangelium gelesen wurde? Kaum ein Wort über ihn, über Jesus, über das, was er tat oder sagte. In anderen Evangelien finden wir da viel mehr. Erinnern wir uns daran, da sorgt Jesus vom Kreuz aus selbst noch für seine Mutter unter dem Kreuz. Da hält er Zwiesprache mit dem gekreuzigten Verbrecher neben ihm. Hier, bei Matthäus, nur drei kleine Notizen über sein Tun in diesen über 35 Versen. Hingegen reichlich Worte über sie, über die vielen, die an seinem Tod beteiligt und die dabei waren. Wir können es förmlich hören und riechen. Und sehen vor unserem inneren Auge, was sie alles Schreckliches machen und sagen. Da dringt das Gejohle der rauen römischen Soldaten an unsere Ohren. Selbst auf dem Weg zum Kreuz haben sie noch nicht genug und treiben noch ihren grausamen Spott mit dem nach ihren Folterspielen schon halbtoten Jesus. Na, König? O großer Feldherr, lassen wir doch einen Diener deine Palisade, deinen Schanzpfahl tragen. Hey, du da, schlepp dem König den Balken nach Golgatha. Wird's bald? Und dann sehen wir, wie sie sich unter dem Kreuz Aasgeiern gleich auf Jesu letzte Habseligkeiten stürzen. Und nebenbei halten sie es durch ein Schild am Kreuz schriftlich fest. So gehen wir mit denen um, die sich selbst überheblich für ein gekröntes Haupt halten. Und schließlich die Kübel voller Spott, die über unserem armen, unschuldigen, geschundenen Herrn am Schandpfahl ausgegossen werden. Diabolisch pervers. Hä? Große Worte, nichts dahinter, wa? Sieht so der Sohn Gottes aus, der große König? Mach mal was, dann glauben wir. Zeig doch mal ein paar deiner Tricks. Kannst du nicht mehr? Wäre Gott auf deiner Seite, er würde doch nicht bloß zugucken. Der hätte längst schon eingegriffen, meinst du nicht? Ey, hör mal, der schreit nach Elia. Oh, kommt er jetzt vielleicht vom Himmel in seinem feurigen Wagen und hilf ihm? Lass mal sehen. Die Soldaten, die Räuber, die Gaffer, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und Ältesten, der Pöbel und die High Society. Alle fallen sie dämonisch böse über Jesus her. Und der üble Geruch von Schweiß und Blut und roher Gewalt hängt in der Luft. Und keiner tritt dazwischen. Niemand ist da, Jesus zu helfen. Keiner ergreift für den Gekreuzigten Partei oder legt ein gutes Wort für ihn ein. Alle seine Freunde weg. Selbst die Frauen unter seinen Anhängern, die sich noch auf die Schädelstätte, den Hinrichtungsplatz trauen, sie stehen und sehen alles nur von Ferne, mit Abstand. Am Ende nimmt jemand den geschundenen Leib Jesu vom Kreuz. Einer, der uns als Jünger zuvor gar nicht begegnet oder besonders in Erscheinung getreten ist. Er bewahrt zumindest den Leichnam des Herrn davor, dass die tierischen Aasgeier auch noch über ihn herfallen. Und er gibt Jesus sein Grab. Josef, einer mit Traute und mit Einfluss, jedenfalls hinterher. Er geht zu Pilatus und erreicht immerhin etwas. Der Herr von Arimathea war ja auch reich, sagt Matthäus, wer weiß. Vielleicht hat ihm das beim römischen Statthalter einen entscheidenden Vorteil gebracht. Geld regiert bekanntlich die Welt und eine Hand wäscht die andere. Und dann erwirken noch die, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, am Ende die militärische Bewachung seines Grabes. So ganz geheuer ist ihnen ihr vermeintlicher Sieg offensichtlich doch nicht. Also reichlich Worte über sie alle, nur wenige Zeilen über ihn. 3 kleine Notizen bloß. Verkehrte Welt. Eigentlich müsste es doch andersherum sein. Was hätte dieser Herr, der da am Kreuz hängt, was hätte dieser König und Richter nicht alles zu sagen über diese abgrundtief sündigen Menschen unter dem Kreuz und über dich und mich, die wir doch im Kern keinen Deut besser sind als sie? Wie viel Grund hätte er, mit ihnen und uns kurzen Prozess zu machen, die Anklage zu verlesen und uns aus sicheren Beweisen heraus zum Tode zu verurteilen? Gottlosigkeit, Gotteslästerung, Töten in blindem Eifer aus Hass und Überheblichkeit, Gedanken, Worte, Taten, die zum Himmel schreien und den Zorn Gottes und seine Strafe zu Recht heraufbeschwören. Wir gehörten ans Kreuz. Die ganze Menschheit müsste eigentlich verurteilt und verstoßen und ins höllisch dunkelste Grabesverlies gesperrt werden und ein Stein davor gerollt und versiegelt, dass ihn niemand je wieder auftut. So rum wäre es richtig. Aber das Gegenteil geschieht. Christus geht ans Kreuz. Der allmächtige Gott selbst gibt sich als wahrer Mensch und unser Retter in den Tod. Und was sagt er? Was tut er? Notiz Nummer 1. Er erleidet alles bei vollem Bewusstsein. Matthäus berichtet, als sie an die Schädelstätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken. Das machte man mit allen Verurteilten zur Betäubung gegen die unsagbaren Schmerzen, die Qualen und die Folter der Kreuzigung. Aber selbst in diesem eigentlichen Gnadenakt treiben die Henker noch Spott und Hohn mit Jesus. Denn sie gaben ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Es erfüllt sich die Schrift aus Psalm 69, wo es heißt: Ich warte, ob jemand Mitleid habe. Aber da ist niemand. Und auf Tröster. Aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Der Sohn Gottes erleidet alles bei vollem Bewusstsein für dich und mich. Und Notiz Nummer 2: Jesus geht in die absolute Gottferne, in der sogar die Sonne ihre Leuchtkraft verliert, wie wir hören. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Jesus geht in diese vollkommene Gottverlassenheit, die wir uns gar nicht vorstellen können, und wird dennoch nicht irre an Gott. Er traut dem himmlischen Vater trotz allem immer noch zu, dass es einen Sinn hat, was er geschehen lässt, dass er ein Ziel hat, das er damit verfolgt. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtami. Mein Gott, zu was? Wozu hast du mich verlassen? Du hast dich von mir abgewandt, ja. Ich stehe in der Ferne zu dir. Du hast mich verlassen, aber ich traue weiter auf dich und deine guten Absichten in all dieser Dunkelheit. Was willst du dadurch erreichen? Eli, Eli, lama, wozu? Er geht nicht irre an Gott in diesem tiefsten Dunkel. Und dann, ganz am Schluss, Notiz Nummer 3, ein Schrei. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Ein letzter grausamer Ausdruck der Verzweiflung, wie er uns vielleicht über die Lippen kommen würde. Ein schmerzverzerrter, leidender Todesschrei, bevor er in den Abgrund stürzt. Nein, es ist zum Schluss ein Siegesruf. Das zeigen die Zeichen, die diesen Schrei begleiten. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Christus tritt ins Heiligtum, der Himmel steht offen und die Erde erbebte vor seiner Majestät und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ein Schrei des ewigen Lebens erschallt von Golgatha aus. Es ist vollbracht. Die Tür ist offen. Und niemand kann es rückgängig machen. Niemand macht die Tür wieder zu. Tod und Teufel sind besiegt. Das Grab wird Christus nicht halten und sei es auch noch so gut versiegelt und bewacht. Und alle, die zu ihm gehören, auch nicht. Schon am Karfreitag ist Ostern besiegelt und unaufhaltbar. Der Kampf ist gewonnen und niemand kann daran etwas ändern. Jesus geht mit dem Jubel des Siegers vom Feld und einer der Heiden, der dabei steht, begreift es. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Viele Worte über sie. 3 Notizen über unseren Herrn, die es in sich haben. Und wir, du und ich, was machen wir damit? Lernen wir Jahr für Jahr, Tag für Tag, immer noch tiefer verstehen und fassen, dass das alles für uns geschah. Preisen wir dankbar die Liebe, die Christus all das erleiden lässt, was doch wir verdient hätten. Er stirbt unseren Tod und wir werden verschont und dürfen leben. Bleiben wir anbetend stehen und gehen wir nicht achtlos vorüber. Hören wir auch den Siegesschrei des Retters, der wahrhaftig unser König ist, seit dem Tag unserer Taufe. Lassen wir seinen lauten Ruf an unser Ohr dringen, dass er wie mächtiges Brüllen eines Löwen durch unser Leben schallt und hallt und wir uns daran festhalten jeden Augenblick, dass wir erkennen und nicht vergessen, selbst in den größten Dunkelheiten unseres Lebens sind wir nicht allein. Selbst in der tiefsten Verzweiflung unseres Lebens ist Gott uns nicht fern. Er ist da, in Christus, dem Sieger, der noch Schlimmeres für uns erlitten hat, als wir auf unseren Schultern ihm nachtragen. Er ist da, um uns zu helfen, um uns Kraft zu geben, dass auch wir nicht an Gott irre gehen, sondern wie unser Herr in allen Dunkelheiten unseres Lebens fragen lernen, Lamma, zu was? Wozu? Was willst du erreichen, Vater? Wozu soll uns das nutzen? Mit welchem Ziel legst du mir oder uns dieses oder jenes auf? Ich weiß doch, du bist gut und voller Liebe und mir ganz und gar zugewandt. Du hast mir das Leben mit dir erkämpft und gegeben und du wirst es mir erhalten. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Christus starb am Kreuz, damit uns dieses Schicksal erspart bleibt. Er hat das Leben bei Gott erkämpft, damit wir es leben können, heute und immer. So beugen wir uns vor unserem König und Erlöser und beten ihn an. Gelobt sei sein heiliger Name von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne bei dem einen, bei unserem gekreuzigten Herrn, bei Jesus Christus. Amen.